ich nenne das immer Prümmeln. Also ich mache dann so Dinge vor mich her, irgendwie was Handwerkliches, was umsortieren, was aufräumen, meine Balkone bepflanzen, so irgendwas, wo man schnelle Erfolge sieht, nicht tiefgründig nachdenken muss über irgendwas. Und ja, das ist das, wenn ich mal Zeit habe, womit ich mich dann beschäftige. Diese Arbeitsgruppe habe ich geleitet und ich kam ja frisch von der Uni, und in dieser Arbeitsgruppe saßen dann oder waren dann gestandene Leute, zum Beispiel ein Doktor der Chemie. Also das war für mich sehr schockierend und sehr prägend, und das hat mich auch bis heute geprägt, was den Umgang und die Führungsaufgaben angeht, wie man mit Menschen umgehen muss. Es hat alles gut funktioniert, aber ich fand das sehr... Also mir war das unangenehm für diese Menschen, die da irgendwie nach einem vollen Berufsleben auf einmal von so einem Floh, der da frisch von der Uni kommt, draußen bei Wind und Wetter durch die Stadt gejagt wird. So, und dann war natürlich aber auch schon klar, in welche krisenhafte Situation die Baubranche gerät. Also das war mir schon klar, dass ich in eine sehr, sehr schwere Zeit komme. Das hat mich aber eigentlich eher motiviert als abgeschreckt.
Gute Leute, das Hamburg-Gespräch mit Lars Meyer jetzt.
Heute bei mir zu Gast ist Karen Pein, Hamburg Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen. Moin, moin.
Moin, moin.
Sie sind 1973 in Hamburg geboren und haben die Technische Universität Hamburg-Harburg mit einem Diplom im Fachbereich Städtebau und Stadtplanung verlassen. Erste Berufserfahrungen sammelten Sie anschließend im Stadtplanungsamt Magdeburg. Es folgte eine Zeit der freiberuflichen Tätigkeit, ehe Sie als Projektleiterin bei der Gewoba Aktiengesellschaft für Wohnen und Bauen 3 Jahre in Bremen verbrachten. 2005 machten Sie berufsbegleitend einen Diplomabschluss im Fachbereich Immobilienökonomie. 2006 kehrten Sie nach Hamburg zurück und arbeiten für die IBA Hamburg, mit der Sie als Projektkoordinatorin 2013 die internationale Bauausstellung umsetzten. Von 2015 bis 2022 waren Sie Geschäftsführerin der IBA, ehe Sie 2022 von Peter Tschentscher als Senatorin für Stadtentwicklung und Bauen in den Hamburger Senat geholt wurden. Sie sind verheiratet, haben einen Sohn und wohnen in Hamburg-Lockstedt. Hamburg-Lockstedt. Der Ortsteil steht für den NDR und den Tierpark Hagenbeck, für mich zumindest. Wann waren Sie denn das letzte Mal im Tierpark?
Das ist ungefähr 4 Jahre her. Ich hatte eine Jahreskarte, als ich in Elternzeit war mit meinem Sohn. Da sind wir immer ins Elefantenhaus gegangen. Aber jetzt gibt es da andere Interessen.
Haben Sie früher Haustiere gehabt als Kind oder haben Sie jetzt eins?
Nein, früher hatte ich immer Wellensittiche.
Wellensittiche. Mhm. Und warum gönnen Sie Ihrem Sohn keinen Wellensittich? Oder ist der eher Typ Meerschweinchen oder Hund? Oder gibt es diese Diskussion gerade gar nicht?
Oh, das ist ein sehr wunder Punkt, weil mein Sohn gerne ein Haustier hätte, einen Hund oder eine Katze. Aber dafür müsste man mehr zu Hause sein, um sich um dieses Tier auch kümmern zu können. Und insofern, das heben wir uns auf für später.
Der NDR prägt ja auch den Stadtteil. Wann haben Sie denn das letzte Mal relativ entspannt eine Serie geguckt?
Ich höre eher NDR Info tatsächlich. Also ich bin eher Radiomensch, und Serien, da gucke ich tatsächlich eher Netflix oder ähnliches.
Okay, und was darf es da so sein?
Alles Mögliche. Ich kenne relativ viele Serien.
Gibt es gute Architekturserien oder Städteplanungsserien?
Nein, ich glaube nicht. In meiner Freizeit kümmere ich mich tatsächlich um andere Dinge. Aber meine Lieblingsserie ist zum Beispiel Sopranos.
Oh, toll. Ist ja ein Klassiker. Ich glaube, ist schon über 20 Jahre alt. Ne?
Ja, kann man immer wieder gucken.
Hervorragend. Wenn es jetzt nicht zwingend Serien sind, wie entspannen Sie denn am besten ohne Haustier und ohne feste Seriengewohnheiten zu Hause?
Ich nenne das immer Prümmeln. Also ich mache dann so Dinge vor mich her, irgendwie was Handwerkliches, was umsortieren, was aufräumen, meine Balkone bepflanzen, so irgendwas, wo man schnelle Erfolge sieht, nicht tiefgründig nachdenken muss über irgendwas. Und ja, das ist das, wenn ich mal Zeit habe, womit ich mich dann beschäftige.
Handwerkliches, bedeutet das auch samstags im Baumarkt verbringen?
Nein, kurz rein, schnell raus. So.
Schafft man ja samstags gar nicht, oder?
Doch, ja? Doch. Und ich bin auch ganz gut ausgestattet. Ich komme aus einer Familie, die handwerklich sehr begabt war. Mein Opa war Radiotechniker und mein Vater hat alles selber gemacht. Ich habe eine riesige Werkbank geerbt und also ich bringe mir das dann bei über YouTube-Videos und so.
Gab es da schon mal größere Verletzungen?
Nein.
Gar nicht?
Nein.
Und nicht einmal mit dem Hammer auf den Daumen gehauen?
Doch,
oder so?
Doch, aber das ist ja keine größere Verletzung. Das ist ja Pech.
Dann kommen wir mal nach Hamburg zu den Lieblingen. Welches ist Ihr Lieblingsgebäude?
Das Rathaus.
Welcher ist Ihr Lieblingsaussichtspunkt?
Mein Büro.
Welches ist Ihr Lieblingslied über Hamburg?
Beruflich oder privat?
Privat.
Privat Hamburg meine Perle.
Und beruflich?
Harmonia.
Ha.
Unsere Landeshymne, die bei jedem Richtfest gespielt wird.
Welches ist Ihr Lieblingsmuseum?
Das Museum für Hamburgische Geschichte.
Welche ist Ihre Lieblingsspezialität aus Hamburg?
Habe ich nicht. Ich mag keinen Fisch. Franzbrötchen ist lecker, aber es würde ich jetzt auch nicht als Liebling bezeichnen. Und Labskaus schmeckt gut, aber sieht immer nicht so schön aus.
Okay, das heißt, was essen Sie gerne?
Oh, ich mag gerne Pasta. Ich mag alles, was mit Gemüse ist. Ein schönes Steak. Ich esse eigentlich relativ viel. Fisch würde ich mir selber nicht machen und auch nicht bestellen. Ich komme aber häufig in die Situation, Fisch essen zu müssen. Ich habe mir das antrainiert.
Antrainiert?
Und ich kann das auch, ohne dass jemandem auffällt, dass ich es nicht so gerne mag.
Was ist denn so Ihr Kompromissfisch sozusagen? Also wo hört's auf? Bei mir sind es ja die ganzen gekochten Sachen wie Forelle Blau oder
das wird mir
Aal
nie,
oder
ja,
so.
Das muss ich auch nie machen. Das ist tatsächlich auch nie bei irgendwelchen gesetzten Essen auf dem Speiseplan. Aber dann ist da halt schon mal eine Jakobsmuschel oder eine Garnele oder irgendwie ein Fischfilet. Das kann ich alles essen. Es ist nichts Geschmackliches, sondern meine Mutter hat das nie gekocht, weil die aus Bayern kam und da war der Fisch irgendwie immer schon halb verwest, wenn er auf den Teller kam. Und deshalb hat die nie
halb
Fisch gekocht.
Halb verwest, die arme Mama.
Und deshalb bin ich irgendwie, habe ich das irgendwie auch mitbekommen.
Da schmeckt der Fisch dann eher immer nach Leberkäse, oder?
Weiß ich nicht. Ich war ja nicht dabei, aber ja. Es ist nicht geschmacklich. Ich kann das gut essen. Nur alles, was so Marinara ist mit jetzt so Tentakeln und so, das würde ich dann auch wirklich nicht machen.
Mhm. Lassen wir. Die Unterscheidung zwischen beruflichem Lieblingslied und privatem Lieblingslied interessiert mich nochmal. Sind Sie denn textsicher, was Hamburg meine Perle angeht?
Relativ, also ich.
Und hat das was mit Fußballbezug zu tun? Das heißt, es ist auch gleich eine eindeutige Aussage zum
HSV? Ja, natürlich.
HSV? Dann sind Sie ja leid gewohnt, oder?
Ja, aber das gehört dazu. Ich bin seit 25 Jahren Mitglied. Es ist mir gerade so bewusst, weil ich gerade angeschrieben wurde.
Okay.
Sonst hätte ich das nicht so auf der Uhr. Aber ich bin da förderndes Mitglied. Und ja, ich bin ja kein Schönwetter-Fan. Wir müssen jetzt durchs Tal durch. Aber wird auch wieder aufwärts gehen.
Haben Sie auch eine Dauerkarte?
Hatten wir lange Jahre, bis mein Sohn kam. Der ist jetzt schon 14, muss ich dazu sagen. Wir könnten mal wieder loslegen.
Okay, das war in den goldenen Zeiten war das dann noch.
Und es brach da auch schon ab, aber.
Was kriegt man denn, wenn man 25 Jahre beim HSV
ist?
Einen
sehr netten Brief und so eine kleine Karte mit der Raute drauf.
Okay. Wie leben Sie denn Ihr Fantum aus? Wie oft sind Sie noch im Stadion? Ist Samstagmittag gebucht, fest für den HSV, wenn es Auswärtsspiele sind? Oder?
Nee, ich war schon wirklich lange nicht mehr im Stadion. Wir gucken im Fernsehen.
Die ganze Familie hat die Raute?
Ja, daher kommt das auch. Also ich habe in eine sehr HSV-verliebte Familie eingeheiratet und da ist dann, mittlerweile ist man da trainierter im Umgang mit schlechten Phasen, aber früher war dann so ein Samstag auch echt verregnet dann, ne, wenn es schlecht lief.
Ach, dann kommen wir mal vom Schlechten weg und kommen nach Hamburg zu Ihren Anfängen. Sie sind hier in Hamburg geboren und aufgewachsen. Gibt es so frühkindliche Erinnerungen, wie Sie Hamburg wahrgenommen haben? Was war so Ihre Hood?
Also ich bin gar nicht in Hamburg aufgewachsen.
Ui.
Ich bin in Hamburg geboren, weil Norderstedt kein Krankenhaus hat.
Ah.
Habe also meine Jugend in Norderstedt verbracht und bin dann aber in der fünften Klasse aufs Joanneum gewechselt. Bin also seit ich 11 bin eine Stunde mit der Bahn zur Schule gefahren.
Eine Stunde?
Ja.
Was hat man da so gemacht in der Stunde? Hausaufgaben nachgeholt? Oder?
Ja. Hausaufgaben oder gelesen oder geschlafen. Oder Leute angestarrt.
Okay, dann haben Sie quasi von Norderstedt auf Hamburg runtergeguckt sozusagen. Gab es da irgendeine Idee von der großen Stadt oder kam die Ihnen gar nicht so groß vor?
Ich habe das nicht so in Erinnerung, dass das jetzt von klein auf, also es ist ein deutlicher Unterschied. Gerade jetzt, wenn ich wieder nach Norderstedt fahre, sehe ich, wie klein Norderstedt ist und auch wie niedrig die Gebäude sind. Aber ich habe das nicht so wahrgenommen. Mein Bruder war dann schon auf der Schule. Meine Mutter ist einmal den Weg mit mir abgefahren und dann musste ich den halt allein machen. Und das Gebäude auch war schon viel größer. Das ist ein schönes Fritz-Schumacher-Gebäude. Aber ich habe da jetzt, ich habe das einfach so angenommen, würde ich sagen.
Mhm. Und ab wann wurde es denn ein bisschen kribbeliger, quasi von Norderstedt nach Hamburg reinzufahren, weil man erkannt hat, okay, da warten ganz viele Abenteuer auf einen. So wird das ja häufig wahrgenommen, wenn man, ich sag mal, so im Speckgürtel war, groß wird.
Also ich habe sehr früh angefangen, in Hamburg dann auch zu übernachten, wenn irgendwas war. Also ich habe eigentlich bei meinen Freundinnen immer ein Bett gehabt. Es ist so weit gegangen, dass bei der Abi-Feier noch Eltern einer Freundin zu mir sagten, auch jetzt und in den Folgejahren könnte ich einfach anrufen, wenn ich mal in Hamburg ein Bett bräuchte.
Haben Sie das nochmal genutzt irgendwann?
Nein, das brauchte ich nicht. Irgendwann hat man dann ja auch einen Führerschein und irgendwann bin ich dann ja auch selber nach Hamburg gezogen. Aber ich habe das immer als sehr benachteiligend empfunden, dass alle meine Freundinnen sich nach der Schule zum Spielen oder zu irgendwas treffen konnten und ich musste das immer planen und mich erst verabreden, damit das möglich wurde. Aber die kribbelige Aufregung, also auch in Norderstedt gab es coole Partys.
Sehr schön. Was war denn so die Musik in der Zeit, die Sie gehört haben? Damals, ich sag mal so im Teenageralter, Mitte, Ende der 80er Jahre, hat Hamburg ja schon einiges hervorgebracht an unterschiedlichen Musikstilen und Richtungen.
Ja, also von Hamburger Musik würde ich sagen selig. Ansonsten eigentlich eher so Nirvana, AC/DC, also eher so in die Richtung oder richtige Tanzmusik. Also was ich immer sehr mochte, war so Disco.
Also zwischen Grunge und Foxtrot sind Sie hin und her gependelt.
Naja, Foxtrot ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber Studio 54 hieß es, ne? So die Musik eher, also so richtig.
Wo fand man denn diese Musik in Norderstedt? Gab es so Diskotheken?
Nee, die fand man in Norderstedt nicht. Dafür musste man, also Partys gab es, die waren aber privat. Da stand man
und im Party, damals gab es noch Partykeller.
Ja, so richtig mit Holz und sehr viele, gibt es heute auch
und noch. Und so Flaschen an der Wand, wo man dann das Glas drunter halten konnte.
Absolut, genau. Nee, in Hamburg war das Madhouse oder ganz früher noch das Lyceum oder das Hall of Fame. Zum Beispiel.
Okay. Und wie wurde dann immer der Rückweg geregelt?
Ja,
also musste man
fahren.
Dann immer die letzte Bahn irgendwie erwischen oder nein. Ist einer gefahren? Wie oft waren Sie dran?
Na, ich war ja erst mal jünger, also bevor ich den Führerschein hatte und danach ging das halt reihum. Ne?
Also es bot sich niemand an, der gar keinen Alkohol getrunken hat, ständig zu fahren?
Nee.
Jetzt haben Sie ein paar Ausflüge gemacht nach Magdeburg und nach Bremen. Sind Hamburg aber irgendwie ja doch sehr, sehr treu geblieben. Wenn Sie und Hamburg ein Paar wären, wie würden Sie Ihr Verhältnis beschreiben? War das ein bisschen auch Fremdgehen nach Magdeburg oder fühlte sich das irgendwie gut an in Ihrer Beziehung zu Hamburg?
Also Hamburg und ich haben ein sehr inniges Verhältnis und ich wollte nie weg. Ich musste ja weg, weil der Arbeitsmarkt damals anders aussah. Also ich habe einen wirklich guten Abschluss und musste mich in konzentrischen Kreisen immer weiter weg bewerben, nachher bundesweit, um überhaupt meinen ersten Job zu bekommen. Und das war dann durch Zufall Magdeburg und das hat mir nicht geschadet. Und dann musste ich mich ja auch erst wieder ranpirschen an Hamburg über Bremen und über die Selbstständigkeit und auch noch über ein zweites Studium, um dann überhaupt mal einen Job in Hamburg zu bekommen. Das können sich heutige Absolventen gar nicht vorstellen.
Bevor es hier gleich weitergeht, mache ich gerne Werbung für unseren Kooperationspartner Die Zeit. Mein Arbeitstag beginnt mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von Zeit Hamburg. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg gibt es auf www.zeit.de/Elbvertiefung oder von montags bis samstags um 6 Uhr im E-Mail-Postfach. Oder ganz neu, der Zeit Hamburg Elbvertiefungspodcast zum Wochenende. Hört mal rein. Jetzt ist ja gerade das Verhältnis zwischen Bremen und Hamburg geprägt natürlich von der fußballerischen Rivalität, aber diese Rivalität, habe ich auch festgestellt, gibt es immer wieder so auch bei den Kaufleuten. Also dass Hamburg so ein bisschen auf die kleine Schwester Bremen runterguckt sozusagen oder umgekehrt, dass Hamburger in Bremen immer eher so als arrogant und schnöselig betrachtet werden. Wie haben Sie denn Ihre Jahre in Bremen so verlebt?
Also ich habe das nicht erlebt, erlebt das auch jetzt nicht. Ich habe zum Beispiel ein sehr gutes Verhältnis zu meinem Pendant, Frau Ünsal, der Bausenatorin in Bremen. Ich habe da in einer WG mit zwei Freundinnen gelebt, die aus anderen Gründen es dahin verschlagen hatte. Dann war ich ja bei der Gewoba, das war, ist ja so wie die Saga, war da aber nicht im Kerngeschäft, sondern habe Projekte umgesetzt, ein Kulturzentrum zum Beispiel. Es war auch schon mehr so Thema Projektentwicklung und da auf der Ebene hatte ich jetzt nicht die Beziehungen zu irgendwelchen Kaufleuten, um das Verhältnis zu Hamburg da zu sondieren. Aber ich habe da eigentlich nie eine große Konkurrenz wahrgenommen.
Mhm. Wie haben Sie denn Bremen damals so erlebt? Wenn ich höre, so WG-Leben, da gehört ja dann auch ein bisschen was Wildes dazu. Da gibt es dieses wunderbare Viertel, wo man wunderbar bis morgens, bis die Sonne wieder aufgeht, durchtanzen kann auf der Straße.
Nee, da war ich nicht.
Gar nicht?
Nein.
Es war Ihnen zu nah am Weserstadion?
Nein, das hat damit nichts zu tun, sondern ich war ja auch da schon, also ich bin ja seit 92 schon mit meinem Mann liiert. Und bin dann relativ viel gefahren. Also ich war zum Arbeiten da und am Wochenende zu Hause und mit wenigen Ausnahmen, wo er dann vielleicht mal da war oder wir da tatsächlich einen Termin hatten, aber dass ich da viel gefeiert habe, daran kann ich mich nicht erinnern, auch nicht in Magdeburg. Ich habe dann in Hamburg gefeiert.
Sie haben ja gerade gesagt, dass Sie einen guten Abschluss gemacht haben und dann sich in konzentrischen Kreisen bewerben mussten. Wie frustrierend war denn die Zeit, dass Sie sich beworben haben, aber in Hamburg einfach keinen Job kriegten?
Ja, das ist schon frustrierend, aber ich habe mich damit jetzt nicht lange aufgehalten. Mir war es wichtig, schnell in den Job zu kommen. Ich empfand das Studium schon als sehr lang und habe immer schon die Praktika so gelegt, dass ich immer mal wieder auch einen Praxisbezug habe. Und ich wollte halt unbedingt ins Arbeiten kommen und ja, habe das dann ja auch geschafft. Also man muss dann halt nehmen, was kommt. Dem muss man sich stellen und von da aus kann man sich dann ja weiterentwickeln.
Und immerhin hat Magdeburg auch die Elbe.
Ja, Magdeburg war toll. Ich habe da echt tolle Aufgaben gehabt, tolle Menschen kennengelernt, die ich auch heute noch kenne und viel gelernt.
Wie hat sich denn Ihr Blick auf Ihre Heimatstadt damals verändert? Also quasi, wo Sie das erste Mal so richtig Flügge geworden sind und aus Hamburg rausgegangen sind?
Meine Liebe wurde noch viel größer. Also ich weiß nicht, dieses Wochenendfahren ist schon, wenn man das gar nicht will, ne, dann sind die Sonntage schon ganz schön ätzend.
Mhm. Und dann immer mit dem Zug oder mit dem Auto?
Nee, sowohl als auch. Ich hatte so einen kleinen blauen Fiat Punto. Ich bin auch viel Auto gefahren.
Ja.
Sowohl als auch.
Ja. Was sind die prägendste Erinnerung an Magdeburg? Also gibt es so Leute, die Sie damals umgeben haben oder gibt es Gewohnheiten, die Sie damals angenommen haben?
Also das sind eigentlich zwei Dinge. Ich bin, oder mehrere. Erstens haben die total Druck gemacht, dass ich direkt nach Neujahr anfangen und dann kam ich da an und es war keiner da, der mich empfangen hat. So richtig Behörde, ne? Ich hatte keinen Platz, keinen Computer, ich hatte gar nichts. Niemand wusste überhaupt, dass ich kam. Es hat dann auch eine Woche gedauert, bis mal jemand kam, weil die alle noch im Urlaub waren. Und dann gab es auch keine Aufgabe für mich. Dann bin ich so durch die Zimmer geleitet worden und wurde vorgestellt. Und dann wurde so gefragt, habt ihr was zu tun für Frau Vollmann? Und alle zuckten so zusammen. Und dann sagte irgendwann der Abteilungsleiter, ja, dann kümmern Sie sich jetzt mal um den Wohnungsleerstand. Das macht hier noch keiner. So, und das ist auch natürlich der krasse Gegensatz zu dem, was wir hier haben mit Wohnungsnot. Und dann wurde das mein Thema und dieses Thema hat dann so eine Dynamik entwickelt, dass ich gleich eine Sondereinheit geleitet habe, die auch aus der ganzen Hierarchie raus war. Und dann haben wir sehr zügig den Wohnungsleerstand erhoben, indem 10 Personen, die in einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme waren, ein Jahr lang durch Magdeburg gelaufen sind und systematisch von außen erhoben haben, ob die Wohnungen bewohnt sind oder nicht, über Klingelknopfgardinen und sowas. Und diese Arbeitsgruppe habe ich geleitet und ich kam ja frisch von der Uni und in dieser Arbeitsgruppe saßen dann oder waren dann gestandene Leute, zum Beispiel ein Doktor der Chemie. Also das war für mich sehr schockierend und sehr prägend. Und das hat mich auch bis heute geprägt, was den Umgang und die Führungsaufgaben angeht, wie man mit Menschen umgehen muss. Es hat alles gut funktioniert, aber ich fand das sehr, Also mir war das unangenehm für diese Menschen, die da irgendwie nach einem vollen Berufsleben auf einmal von so einem Floh, der da frisch von der Uni kommt, draußen bei Wind und Wetter durch die Stadt gejagt wird.
Wie viel Vertrauen haben Sie denn genossen? Also wenn Sie selber ja die Haltung hatten, ich komme jetzt gerade vom Studium und muss mich jetzt hier selber erstmal ein bisschen finden, hat man Ihnen diese Freiheit gelassen, weil weiterhin diese Orientierungslosigkeit war, was Sie denn zu tun haben? Oder haben Sie sich da auch sehr schnell Vertrauen erarbeitet? Das wirkt ja ein bisschen so, wenn Sie sagen, Sie durften gleich eine Stabsstelle leiten.
Ja, ich war auch nicht orientierungslos.
Nee, die anderen, was Sie Ihnen hätten geben können, das meine ich.
Nein, das hat sich ziemlich schnell gefunden. Ich glaube, das war auch ein gutes Miteinander. Und das zweite Prägende war, dass wir dann ja ein Konzept erstellt haben gegen den Wohnungsleerstand, was hieß Abriss und Rückbau von Wohnungen, von voll funktionsfähigen Wohnraum. Das war notwendig, weil wenn Sie so viel Leerstand haben, haben Sie zum einen soziale Konfliktlagen und zum anderen eben auch technische Konflikte, weil dann zum Beispiel Wasserleitungen verkeimen und sowas. Und dieses Konzept musste ich dann mit den ganzen Genossenschaften und der städtischen Wohnbau abstimmen. Und das ist ein harter Prozess gewesen. Wer muss jetzt welche Gebäude vielleicht abbrechen? Und das hat dann auch den Ausschlag gegeben, dass ich nochmal Immobilienökonomie studiert habe.
Mhm. Und dann ging es aber irgendwann wieder nach Hamburg, Gott sei Dank. Wie sehr hat sie denn trotzdem die, ich sag jetzt mal, Auswärtsspiele geprägt und war das gut, auch wenn es ja am Anfang erstmal widerwillig war?
Naja, ich bin dann ja erstmal zur Berenberg Bank gegangen mit diesem immobilienökonomischen Zusatzstudium. Und dann habe ich darauf gelauert, dass ich wusste, dass die IBA kommt und das ist für einen Stadtplaner. Natürlich, das ist eine einmalige Chance, wenn man für eine internationale Bauausstellung arbeiten kann. Und dann habe ich darauf gelauert, dass der Geschäftsführer bekannt gegeben wird. Und nachdem der raus war, habe ich mich beworben und tatsächlich, glaube ich, mit den Qualifikationen, die ich in Bremen und in Magdeburg erworben habe, plus Studium, passte das einfach total. Und es ging dann auch sehr schnell. Insofern hat mich das wirklich für diese Aufgabe sehr qualifiziert.
Mhm. Aber ungeachtet so vom Stadtgefühl her, dieses wieder zurückkommen?
Ja, das war natürlich großartig. Das war aber dann natürlich schon mit der Berenberg Bank gegeben. Mhm. Und da wollte ich ja immer hin. Also ich wollte ja immer eigentlich in und für Hamburg arbeiten. Mhm. Und insofern ja, war das ein guter Ausflug. Aber ich war unglaublich froh, als ich nicht mehr über Fernbeziehungen und Wochenendfahrten mein Leben gestalten musste.
Jetzt sprechen wir mal tatsächlich darüber, wie man denn auf den Weg kommt, irgendwann sich als größtes Ziel überhaupt Städteplanerin zu werden. Gibt's da irgendwelche Ansätze in der Jugend? Also Puppen lagen in der Kiste und Sie haben Lego gespielt und auf Spielstraßen? Oder was kann ich mir da vorstellen? Wo gab's so die erste Idee, dass Sie gesagt haben, boah, es ist toll?
Also tatsächlich habe ich nicht, ich hatte Puppen, aber dieses Puppenspielen und Pferdchen spielen und so, das war nicht meins. Ich bin eher geklettert. Wir waren eigentlich immer draußen und haben eher andere Dinge gemacht. Der erste Bezug ist tatsächlich nicht so sehr aus mir gekommen, sondern ich wusste bis zum Abi nicht, was ich machen sollte. Ich hatte Erdkunde-Leistungskurs und hatte eine ganz tolle Lehrerin, die ich auch schon versucht habe, mal zu finden. Ich kann hier mal einen Aufruf starten. Frau Kalra, die hat meinen Lebensweg sehr geprägt. Ich habe sie nicht gefunden, weil sie ihren Mädchennamen wieder angenommen hat. Und ist ja irgendwo in Schleswig-Holstein untergegangen. Die hat jedenfalls mich gefragt, was willst du machen? Und ich habe gesagt, ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich machen will. Und fragte sie, was hat dir in der Schule Spaß gemacht? Und da gab es eben das eine Semester im Erdkunde-Leistungskurs, die Stadtgenese, Entstehung der Stadt, wo wir aus alten oder aus aktuellen Stadtplänen der Zentren uns entschlüsselt haben, wie die historische Stadt einmal war. Ne? Dom immer auf dem höchsten Punkt, Gerbergasse etc. Also aus den Straßennamen und der Morphologie kann man sich ja total viel erschließen. Und dann sagte sie, Mensch, dann geh doch mal zur Technischen Uni Hamburg-Harburg. Ich glaube, die haben jetzt sowieso Tag der offenen Tür. Da kann man ja Städtebau-Stadtplanung studieren. Und dann bin ich da hingegangen. Und dann habe ich mich sehr, das war ja ein Hauptstudium damals, man musste also noch ein anderes Vordiplom machen. Und dann, ich habe mich dann entschieden, das zu machen, weil ich das sehr vielseitig fand und das in meinem Naturell von allem ein bisschen am ehesten entsprochen hat. Und dann habe ich mich entschieden, Geografie zu studieren. Das habe ich in Kiel gemacht und bin dann mit dem Vordiplom in der Tasche dann wirklich an die TU gekommen. Und das war wie nach Hamburg kommen, dann war ich endlich da.
Und hätte es irgendwas ganz anderes sein können im Rückblick, wo Sie sagen, ach, das wäre auch gar nicht so schlecht gewesen? Nee. Irgendwas Handwerkliches zum Beispiel?
Nee.
Sie wussten also schon immer, wie es laufen sollte?
Nee, ich wusste ganz lange nicht, wie es laufen sollte. Dann hatte ich aber einen Plan und dann hat das auch nicht gewackelt.
So, unsere Gäste von den Fragen der anderen Leute haben hoffentlich auch einen Plan. Wir horchen mal rein.
Moin, hier spricht Michel Abdullahi. Ich bin Moderator, Journalist und Künstler und wüsste gerne von Ihnen, welches Buch liegt momentan auf Ihrem Nachttisch?
Ich muss gerade mal überlegen, wie der genaue Titel ist. Ich glaube, das ist irgendwas mit ungelöste Rätsel. Es geht um die Vereinigung der Rätselmacher und einen Jungen, der als Findelkind abgelegt wurde und versucht, seine Vergangenheit zu entschlüsseln.
Oha, das hört sich nach einem dicken Schinken an, oder?
Ja, das ist so ein Roman mit, weiß nicht, 200 Seiten.
Ach so, ne, das geht ja. Das ist ja dünn. Das liest man ja in 3 Nächten.
Nee, ich nicht, weil ich schlafe immer so schnell ein.
So, wir horchen mal rein bei der nächsten Dame.
Moin, moin, mein Name ist Saskia Fischer. Ich bin Schauspielerin und spiele die Frau Küppers im Großstadtrevier. Ich wüsste gerne, ob Sie schon einmal von der Polizei angehalten wurden und warum.
So.
Ja, mehrfach.
Und?
Ist aber schon lange her.
Ja, Schlangenlinien oder?
Naja, ich habe ja erzählt, dass wir von Norderstedt nach Hamburg gefahren sind und da waren immer regelmäßig irgendwelche Alkoholkontrollen. Da war jetzt aber nichts Aufregendes und einmal habe ich aus Versehen unbeabsichtigt scheinbar einen Polizisten abgedrängt. Jedenfalls guckte ich nach rechts und der fuhr dann neben mir und guckte mich böse an. Und da muss ich irgendwie, und das war ich gerade mal 18, irgendwie unvorsichtig die Spur gewechselt haben. Das war es dann aber auch.
Och, das geht ja. Wir haben ja vorhin schon über Ihre Serienleidenschaft gesprochen. Ist Großstadtrevier das Hamburger Sopranos oder interessiert Sie das gar nicht?
Nee, ich glaube, ich habe das ehrlich gesagt noch nie geguckt.
Ui. Das heißt, Sie wissen gar nicht, wer jetzt gerade die Frage gestellt hat. Naja, das gucken wir dann mal nach.
Habe ich eben auch gedacht, Saskia Fischer, die werde ich nochmal recherchieren.
Tolle Frau, kann ich nur sagen. Jetzt sind Sie in Hamburg und im Grunde doch eigentlich am Ziel Ihrer Träume, oder? Also da kann ja eigentlich nicht mehr viel passieren nach oben hin.
Nee, aber es war jetzt auch nicht, ich habe jetzt nicht auf das Ziel, Senatorin zu werden, hingearbeitet, aber ja. Das stimmt. Keine Ahnung, was irgendwann später danach nochmal kommt.
Aber der Weg wirkt ja schon sehr zielstrebig. Ab dem Zeitpunkt, wo Sie diese Orientierung bekommen haben, sieht das zumindest, wenn ich jetzt so im Bewerbungsgespräch mir die Vita angucken würde, wirkt das ja doch sehr geradlinig.
Ich bin ja auch ein sehr zielstrebiger Mensch, aber bei der IBA war ich angekommen. Also das ist ein toller Job, den kann man wirklich bis zur Rente machen. Und ich habe da jetzt nicht die Angelrute ins Wasser geworfen. Das hätte ich weitermachen können. Das ist ja kein Tag wie der andere. Man macht unheimlich viel für Hamburg und man hat so viele Möglichkeiten, ist so unter dem Radar und kann auch mal experimentieren. Tolle Leute. Ja.
Und wann kam denn der Begriff Senatorin das erste Mal in Ihrem Leben vor? Also gab es irgendwann schon mal so ein Vorgespräch vor 2, 3 Jahren, dass Frau Stapelfeld gesagt habe, du wirst mal meine Nachfolgerin oder ähnlich?
Nein, das ganze Gegenteil. Also
das Gegenteil? Die hat gesagt, du wirst nie meine Nachfolgerin?
Nein, okay, das wäre das Gegenteil, das stimmt. Nein, aber Frau Dr. Stapelfeld hat ja bis zum Ende mit vollem Einsatz ihren Job gemacht und da hat ja keiner mit gerechnet. Also es kam dann doch recht überraschend. Ich wusste, also natürlich hat sich das angebahnt dann, aber nicht über Frau Dr. Stapelfeld.
Und wann haben Sie davon erfahren, dass Sie diejenige sein sollten?
Die Gespräche fingen im Sommer an.
Und dann sind Sie es
im
geworden?
Im Dezember, Ende November wurde das dann öffentlich und Mitte Dezember ist das dann.
Mhm. Und gab es erst so ein Zögern und Zweifeln von Ihrer Seite?
Ja, natürlich.
Warum?
Aus unterschiedlichen Gründen. Also erstens, weil ich einen tollen Job hatte und keine Absicht hatte, mich zu verändern. Zweitens, weil man natürlich in ein öffentliches Leben auch tritt. Das ja, und das hat nicht nur schöne Aspekte. Wobei ich sagen muss, dass ich immer noch unerkannt einkaufen kann und das genieße ich auch sehr.
Das wird sich nach diesem Podcast hier ändern.
Deshalb. Ne? Wir haben unterschiedliche Interessen, Herr Meier. Ich versuche so wenig Privates wie möglich in die Öffentlichkeit zu bringen und Sie versuchen alles rauszulocken. So, und dann war natürlich aber auch schon klar, in welche krisenhafte Situation die Baubranche gerät. Also das war mir schon klar, dass ich in eine sehr, sehr schwere Zeit komme. Das hat mich aber eigentlich eher motiviert als abgeschreckt.
Was hat sie denn tatsächlich erst noch so zögern lassen? Also war es wirklich nur die öffentliche Aufmerksamkeit, die sie befürchtet
ja,
haben?
Ja, natürlich auch das Arbeitsvolumen. Ich habe ja auch noch einen Sohn im Teenageralter, der braucht auch noch ein bisschen Hege und Pflege, auch wenn manchmal froh ist, wenn er uns nicht sieht. Aber ab und zu muss man schon mal ein Auge drauf werfen. Das ist natürlich eine andere Arbeitsbelastung. Es ist auch was anderes, ob ich 40 handverlesene MitarbeiterInnen führe oder eben 800 oder so. Das ist schon von der Beanspruchung her was ganz anderes. Und es ist natürlich dann auch der Wechsel in die Politik. Also es ist so ein ganzes, ein Blumenstrauß an deutlichen Veränderungen. Und das muss man sich schon sehr genau überlegen.
Wer aus Ihrem Umfeld hat Ihnen denn die besten Tipps gegeben, um quasi vorbereitet zu sein? Und ein bisschen Erfahrung weitergegeben. War es Ihre Amtsvorgängerin oder gab es mal ein Nudelessen mit dem Bürgermeister oder war es jemand ganz anderes?
Also wir haben einen regen Austausch unter den Senatorinnen. Wir haben da ein sehr protegierendes Netzwerk. Da kann man durchaus einfach mal fragen, wie seht ihr das? Und ansonsten ist das natürlich mein Mann, der ja auch Vollblutpolitiker ist und mich da gut berät. Ja, das würde ich sagen. Und dann habe ich natürlich meine Staatsrätin, die mich auch wirklich gut berät.
Wir haben ja vorhin herausgefunden, dass das in Magdeburg nicht so gut gestartet ist, weil es eine gewisse Orientierungslosigkeit in dem Aufgabengebiet gab. Ist das etwas, was Sie so geprägt hat, dass Sie auch heute noch auch in Ihrer Behörde darauf achten, dass Neuankömmlinge einfach gut betreut werden? Man spricht ja von Onboarding heutzutage.
Ja, schon. Also ich bin in Teilen auch zu weit weg, aber ab und zu höre ich etwas und frage auch, ich habe ja einen eigenen Präsidialstab und frage dann auch mal nach, wie denn eigentlich die ersten Wochen waren und dann kriege ich ähnliche Geschichten mitunter, dass es irgendwie 2 Wochen gedauert hat, bis man wirklich eine E-Mail-Adresse hatte oder das Telefon eingerichtet war und dann spreche ich schon mal mit der Abteilung. Aber Behörden haben da irgendwie noch echt viel Luft nach oben.
Ja. Was ist denn der größte Unterschied jetzt in der täglichen Arbeit? Also wenn Sie von Ihrem Präsidialstab sprechen, das sind ja, Sie müssen ja im Grunde ja viel mehr Gespräche führen, bis man dann wirklich zum Arbeiten kommt, oder?
Nee, ich hatte auch bei der IBA ein sehr ausgeprägtes Besprechungswesen, sonst weiß man ja nicht, was läuft. Aber es ist natürlich erstmal die Menge an Arbeit, das ist ein deutlicher Unterschied. Ich hätte nie gedacht, dass ich so viel lesen muss. Machen Sie überhaupt keine Vorstellung von, wie viel ich lesen muss. Und ich war immer eine langsame Leserin. Ich bin jetzt sehr, sehr schnell geworden. Anders ist das gar
nicht.
Hat
es doch was Gutes.
Ja, man lernt ja immer dazu.
Dann sind die Bücher auch nicht mehr so lange auf dem Nachtschrank.
Der größte Unterschied ist aber, dass man immer so einen hohen Belastungspeak hat. Weil früher hatte man auch viele Termine, wo man halt dabei war. Jetzt leite ich entweder den Termin.
Jetzt werden Sie angeguckt und eine Entscheidung muss getroffen
werden. Oder ich werde
kurz
gebrieft, damit ich eine Entscheidung treffen muss. Und es gibt nur wenige Termine, wo ich dabei bin und vielleicht auch mal was anderes machen kann. Und das ist schon von der Belastung her und dem Energieaufwand und Konzentrationsaufwand echt was anderes. So nach 2 Jahren spielt sich das ein, dann ist man in allen Vorgängen und kann vieles sehr viel schneller machen und ist auch sicherer in den Entscheidungen, aber das ist also einmal der Arbeitsanfall an Lesestoff und eben dieser Konzentrationspeak, der ist, also es ist halt eben kein Peak mehr, sondern eigentlich dauerhaft.
Um sich selber zu schützen vor der vielen Arbeitsbelastung, haben Sie sich bestimmte Regeln auferlegt? Ich versuche zum Beispiel morgens vor 10 nicht zu telefonieren. Das ist wahrscheinlich für Sie unmöglich, wir fangen schon um 8 an, ne?
Ich habe in meinem Kalender so Leseblöcke und Zeitfenster, wo keine Termine reinrattern. Die setze ich mir so strategisch. Die laufen dann aber voll mit wichtigen Dingen. Aber so zum Schutz, habe ich eigentlich.
Abends irgendwann bis 10 oder wie auch immer die grünen und roten Mappen, die gelesen werden müssen?
Ich habe da ehrlich gesagt keine Regeln. Mich belastet das aber auch nicht so sehr. Ich kann auch wirklich gut 3 Stunden das Handy dann auch mal weglegen, wenn ich was anderes mache. Ich weiß aber, dass ich dann danach kommt es dann dicke und dann muss ich halt noch arbeiten. Aber das habe ich eigentlich, seitdem mein Sohn auf der Welt ist, glaube ich eigentlich, ich schaffe mir dann die Freiräume, die orientieren sich vor allem an meinem Sohn. Und dafür muss ich dann aber eben auch mal bis 12 arbeiten. Und eigentlich lese ich jeden Samstag, jeden Sonntag von 8 bis 12. Aber da schläft mein Sohn, deshalb ist das, passt das wiederum.
Wie sehr haben sich denn Ihre sozialen Beziehungen, Stichwort Freundschaften, verändert dadurch? Ich kann mir vorstellen, wenn man den ganzen Tag Entscheidungen treffen muss und vor allen Dingen viele Gespräche hat, hat man möglicherweise überhaupt gar keinen Bock mehr auf Austausch. Geschweige denn, will man nicht mehr diejenige sein, die sagt, so heute Abend machen wir dieses oder jenes? Lassen sich dann gerne treiben?
Ja, also mein Freundeskreis hat auch einen anstrengenden Alltag. Es ist dann eher eine Frage der Organisation, dass man sich regelmäßig trifft. Das haben wir ganz gut im Griff. Und das ist ein ganz wesentlicher Bestandteil meines Lebens. Mein Freundeskreis ist Jahrzehnte alt und der gibt mir viel Kraft und Freude und wir machen auch viel zusammen. Also meine Freizeit verbringe ich mit der Familie oder mit Freunden.
Gibt es da Rituale mit Freunden? Also gibt es so feste Kochabende oder liest man sich aus Büchern vor, wie auch immer? Wie habe ich mir das vorzustellen?
Nee, also es gibt Rituale wie das Hexenhaus basteln vor Weihnachten mit unseren Patenkindern. Also die Patenkinder und Freunde sind halt, ist alles miteinander verwoben. Wir fahren viel an die Ostsee zum Beispiel. Wir machen mitunter auch mal Sport. Wir wollen jetzt demnächst alle zusammen Paddle-Tennis mal machen. Aber es wechselt, also auf den Weihnachtsmarkt, je nachdem, was so anliegt.
Welche politische Erfahrung war denn die prägendste jetzt in den letzten 2 Jahren als Senatorin?
Da fällt mir spontan gar nichts ein. Es ist ja alles so neu und prägend für mich. Und auch ungewohnt und man, ja, ich glaube, die prägendste Erfahrung kommt jetzt erst im Zuge der Neuwahlen, ehrlich gesagt. Also was mich politisch überrascht hat, ist mein hoher Anteil an Arbeit, die Richtung Berlin geht. Also es war mir vorher gar nicht so klar, wie viel ich auch bundespolitisch arbeiten muss. Das ist eigentlich das Überraschendste. Aber es gibt jetzt nicht den einen Moment in der Politik, der besonders gewesen wäre.
Ich habe ja vorhin gesagt, mehr geht ja jetzt eigentlich gar nicht. Ist ja auch nicht ganz wahr. Beruflich gesehen könnte sie nach Berlin ziehen, auf Ministerinnenebene. Sie können aber auch Bürgermeisterin werden. Gibt es sowas irgendwo am Horizont? Als Senatorin werden Sie sagen, es gefällt mir hier und ist alles super. Aber gäbe es nochmal so eine Idee? Sind ja doch noch recht jung.
Nee, wenn es für mich nicht weitergeht, sehe ich keine politische Karriere für mich. Ich würde dann eher in die Wohnungswirtschaft gehen. Ich hätte Lust, eine Genossenschaft zu leiten oder sowas.
Wie sehr sind Sie denn von Ehrgeiz getrieben? Das ist ja doch nochmal ein Unterschied zu einer Gradlinigkeit in einer Vita. Also Sie nehmen sich Sachen vor und das klappt dann? Oder können Sie auch mal sagen, ach nö, das...
Ja, das Ziele verändern sich auf dem Weg dahin. Aber ich habe einen ziemlichen Zug. Also wenn ich irgendwo hin will, dann ziehe ich. Nicht beim Trinken, aber ich ziehe nach vorne. Brauche dann immer Leute, die mich bremsen und ein bisschen die Genauigkeit nachziehen. Ich bin ein sehr guter Teammensch. Ich kenne die Qualitäten unterschiedlicher Arbeitsnaturelle. Aber ich verfolge keine Ziele aus Sturheit oder so. Manchmal muss man... Also man hat ja übergeordnete Ziele. Ich möchte gerne, dass die Hamburgerinnen und Hamburger sich das Wohnen in Hamburg auch weiterhin leisten können. Und da führen viele Wege hin. Man muss auch auf vielen Ebenen, es gibt nicht den einen Weg, sondern man muss viele Dinge da im Griff behalten. Und da gibt es dann auch manchmal neue Ideen, die man verfolgt. Und insofern, aber ich bin ein Freund davon, auch mal einen Deckel drauf zu machen. Also man muss auch mal Dinge abschließen und beenden und nicht immer nur neue Ideen generieren. Also ich habe schon einen langen Atem, wenn es sinnvoll ist. Aber es können sich Ziele auch durchaus verändern.
Jetzt ist es ja so, dass es ja sehr prägend, gerade in einer Großstadt wie Hamburg ist, dass der Wohnungsmangel ja wirklich sehr auf die Gesellschaft einwirkt, im Negativen natürlich. Nicht nur, dass Mieten hochgehen, sondern dass schlichtweg einfach Wohnraum fehlt. Hamburg ist eine attraktive Stadt, kommt jedes Jahr eine Kleinstadt dazu, sozusagen einwohnerzahlmäßig. Nichtsdestotrotz ist Ihre Rolle ja schon sehr abhängig von vielen anderen Dingen. Also die ganzen Rohstoffe sind teurer geworden, Energiekosten sind teurer geworden und. Wie hilflos kommt man sich da manchmal vor, beziehungsweise umgekehrt gefragt, welchen Einfluss können Sie denn noch haben?
Ja, das ist ganz interessant, weil ich bin ja jetzt 2 Jahre im Amt und im ersten Jahr bin ich vor allem von Termin und Veranstaltung zu Veranstaltung gezogen, um mir mal anzuhören, was die vielen, es gibt ja sehr viele Akteure in der Baubranche, von Planern bis zum Entsorger. Und habe mir erstmal angehört, wo der Schuh drückt. Und zum Jahresende war man dann auch schon ganz schön erdrückt, weil die Problemlage so groß war und es so schien, als hätte man überhaupt keine eigenen Einflussmöglichkeiten. Und das haben wir aber jetzt im zweiten Jahr deutlich umgedreht. Also wir haben ja die Initiative Kostenreduziertes Bauen gegründet, wo ja aus allen Bereichen der Baubranche und Wohnungsbaubranche Leute mitmachen und Firmen mitmachen, um eben die Hebel zu finden, die man selber betätigen kann und nicht nur nach Fördermitteln rufen oder, weiß ich nicht, Steuererleichterungen, sondern wie können wir eigentlich beim Bauen günstiger werden. Und das hat, glaube ich, schon dazu geführt, dass die Selbstwirkung sich deutlich erhöht hat. Und jetzt Anfang nächsten Jahres wollen wir die Ergebnisse präsentieren und dann hoffe ich, dass wir auch in die Umsetzung kommen.
Gibt es so eine Kardinalslösung für mehr Wohnraum?
Nee, es gibt nicht die eine Lösung. Also wir müssen eigentlich auf zwei Dinge achten. Wir haben eine sehr gute und günstige Bestandsmiete. Wir liegen im Durchschnitt bei 9,16 Euro. Das sind ungefähr 20% des Nettoeinkommens. Und das, obwohl wir so einen Druck haben. Das gelingt uns, weil wir eben auch das gesamte Instrumentarium, Mietpreisbremse etc. nutzen. Das müssen wir weiter schaffen. Wir haben viele Hamburgerinnen und Hamburger, die zu wirklich guten Konditionen wohnen. Wir haben aber vor allem junge Haushalte und große Haushalte, bei denen das ganz das Gegenteil ist. Die finden nichts. Jeder, der umziehen muss, findet eben nichts. Deshalb müssen wir den Wohnungsneubau am Laufen halten. Das können wir halt einmal über Förderung. Wir haben ja die Wohnraumförderung drastisch angehoben und kommen auch auf gute Zahlen. Die Saga kauft von notleidenden Projekten Bestände auf oder auch Projektentwicklung auf. Und jetzt mit der Initiative Kostenreduziertes Bauen wollen wir eben auch alle anderen, die ohne Förderung bauen, wieder in die Möglichkeit bringen, eben auch freifinanziert zu bauen. Aber da hängen ganz viele unterschiedliche Maßnahmen und Hebel dran.
Sie sind ja in einer Position, wo Ihre Entscheidungen nicht immer von heute auf morgen irgendwie wirken, sondern gerade im Bereich der Stadtplanung gibt es Dinge, wo Entscheidungen getroffen werden, die vielleicht erst in 7, 8 Jahren irgendwie wirkungsvoll sind. Wie geduldig sind Sie denn? Also ich könnte es, glaube ich, ich könnte diesen Job nicht machen, weil ich einfach viel zu ungeduldig bin.
Ich bin tendenziell auch ungeduldig, aber man braucht in der Stadtplanung einen langen Atem und muss ja auch, also wenn wir jetzt mal zum Beispiel an Oberbillwerder denken, da entsteht ein ganzer Stadtteil. Das ist nichts, was wir mal eben so nebenher machen. Da brauchst du eine sorgfältige Planung und man muss ja jetzt schon antizipieren, was in 20, 30 Jahren eigentlich ist und eine Planung auflegen, die auch reagieren kann. Und deshalb gehört da so ein bisschen Beständigkeit und auch Hartnäckigkeit dazu. Und es tun sich immer wieder neue Hindernisse auf. Man muss sehr beständig diese Hindernisse aus dem Weg räumen und darf sein Ziel auch nicht aus den Augen verlieren. Das ist manchmal mühsam und manchmal auch frustrierend in der Stadtplanung. Aber wir arbeiten ja nicht für so einen Quick-Win, sondern das, was wir da machen, das muss ja, das ist ja die Heimat für Menschen auf Jahrzehnte hinweg.
Wenn man Ihnen jetzt ein weißes Blatt Papier geben würde und sagen würde, jetzt plan mal die Stadt neu oder vielleicht auch ein Stadtteil, was wäre denn so Ihre wichtigste Änderung zu den bestehenden Strukturen?
Also Hamburg hat eine sehr, sehr gute Grundstruktur über den Schumacherschen Federplan mit den Ausfallstraßen, dem Kern in der Mitte. Ich glaube nicht, dass sich daran viel verändern würde, ehrlich gesagt. Weil Oberbillwerder haben wir auf einem weißen Papier geplant. Und das Wichtigste ist tatsächlich immer erstmal zu gucken, was ist vor Ort. Also es gibt ja in Hamburg keine Fläche, wo nichts drauf ist, die nicht schon von irgendwem beansprucht ist. Und deshalb muss man bei Planung immer erstmal gucken, was ist vor Ort und wodurch kann man die Situation vor Ort stärken oder was muss man auch verhindern? Das sind eigentlich die wichtigsten Fragen am Anfang. Und dann erst kommen die Ziele, die man durch neues Wachstum erreichen möchte.
Ihre Senatskolleginnen fahren gerne mal in andere europäische Länder oder weltweit irgendwo hin, um dann beispielhaft zu sagen, da läuft es gut. Wenn es ums Fahrradfahren geht, fährt man nach Kopenhagen, um sich das anzugucken, oder nach Holland natürlich. Wenn es um Digitalisierung, Bürokratie ab Bau geht, dann schaut man Richtung Baltikum. Was ist denn so Ihre Stadt der Träume, wenn es um Städteplanung geht?
Also da gibt es nicht die eine Stadt. Als Stadtplaner haben wir einen regen Austausch mit anderen Städten und viele Exkursionen. Und das ist eigentlich so ein gegenseitiger Austausch. Die kommen ja auch zu uns, ne? Also ich war zum Beispiel mit der IBA in Stockholm im Projekt Royal Seaport. Und da erzählten die uns, wir setzen hier Riesa um. Das haben wir aus Hamburg. Aber wir machen das ein bisschen anders. Das System, das ihr da entwickelt habt, das haben wir so und so verändert. Und dann gehen wir zurück mit der Erkenntnis und machen es hier auch anders. Also es gibt eigentlich nicht die einzelne Frontrunner-Stadt, sondern ehrlich gesagt wachsen wir, was die Stadtentwicklung angeht, alle miteinander, weil wir einen sehr guten Austausch haben. Und dazu gehören natürlich skandinavische Städte. Wien-Aspern wird immer genannt. Da war ich natürlich auch schon dreimal. Groß im Kommen sind aber auch Litauen zum Beispiel, also das Baltikum, will ich mal sagen. Da passiert wirklich viel. Brüssel ist, was die Architekten angeht, sehr, sehr auf dem Vormarsch. Also es ist nicht die eine, sondern es sind viele und jeder macht immer irgendwas besonders und davon kann man lernen. Und im Übrigen kann man auch sehr viel von dem lernen, was schlecht läuft woanders. Also wir erzählen, wenn ich irgendwo bin, erzähle ich auch immer darüber, wo etwas vielleicht nicht so gut geklappt hat, wie wir es uns gewünscht haben.
Was läuft denn richtig schlecht in Hamburg? Wo sagen Sie so, da brauche ich jetzt noch mal ein bisschen für, aber das muss jetzt behoben werden?
Ja, meine allergrößte Baustelle ist der Neubau im frei finanzierten Segment. Das läuft nicht richtig schlecht, es läuft viel besser, als wir das gedacht haben. Wir werden ja im Januar auch unsere Genehmigungszahlen präsentieren, aber wir sind weit weg von den 10.000, die wir eigentlich benötigen. Und daran arbeiten wir ja mit dieser Initiative und ich glaube, da kommen wir auch voran.
Wir kommen zu Wissenswerten über Hamburg und ich komme mit dem ersten Fakt, das wird Sie besonders freuen. Die Heimstätte des FC St. Pauli, das Millerntor-Stadion, hat 16.940 Stehplätze. Von wem oder was sind Sie leidenschaftlicher Fan? Also wir haben ja den HSV schon gehört, aber gibt es noch irgendwas anderes, wo Sie sagen, boah, das finde ich super? Irgendein Schauspieler oder...
Tja, da fällt mir im Moment nichts ein. Fachlich bin ich Fan von Fritz Schumacher. Der hat einfach ein unglaubliches Wirken an den Tag gelegt und eine unglaubliche Breite auch. Er hat ja nicht nur, war ja nicht nur Oberbaudirektor, sondern hat ja eben selber sehr viele Gebäude in Hamburg geplant und die Backsteinkultur vorangebracht. Ich bin selber in so einem Schulgebäude ja, groß geworden. Das ist eine unglaubliche Lebensleistung. Aber jetzt so ein Schauspieler oder Schriftsteller, einen einzigen. Nee, ich bin da sehr breit angelegt.
Wer hing denn bei Ihnen an der Wand als Poster in Jugendjahren?
Ich habe immer mal so Bravo-Poster an der Wand gehabt, aber auch nicht, weil ich einen, ich habe jetzt hier nicht, also meine Freundinnen waren wahnsinnig hinter, also da hing das ganze Zimmer voller Boris Becker.
Boris Becker?
Ja, schrecklich, okay. Ja. Das wäre jetzt auch nicht meins, aber ich habe das nie so. Ich
war aber was hing bei Ihnen für Poster?
Was so in der Bravo gerade drin war.
Das
war
immer die Heftmitte rausgerissen so und an die Wand gehauen.
Ja, genau. Aber ich habe nie so das eine Idol gehabt. Das ist aber auch, liegt auch so in mir drin. Ich glaube, deshalb bin ich auch Stadtplanerin.
Sie sind ja schon sehr lange mit Ihrem Mann zusammen. Vielleicht liegt es auch daran.
Naja, klar, natürlich. Von dem habe ich aber keine Poster an der Wand hängen.
So, dann kommen wir zum nächsten Fakt. Hamburg ist die deutsche Stadt mit den meisten 5-Sterne-Hotels. Welchen Luxus gönnen Sie sich?
Luxus der Urlaube. Das ist mein größter Luxus. Ich fahre unheimlich gerne in Urlaub. Ich plane auch so gerne Urlaub. Das entspannt mich auch tatsächlich, Urlaub zu planen.
Und das heißt, wenn es mal wegen im Juli weggeht, fangen Sie im Januar schon an?
Vorher
und sind
meistens.
Auf den
also, ja? Ja, also ich mache mir jetzt schon Gedanken über den Herbsturlaub.
Ah, okay. Und wo geht's dann hin? Geht's dann mal irgendwie raus nach Europa? Ich sag mal, Ihre beruflichen Stationen waren ja doch immer nur ein Steinwurf von Hamburg entfernt. Wie sieht's mit Fernreisen aus?
Nee, Fernreisen mache ich nicht. Ich will tatsächlich gerne, wenn ich endlich irgendwann im Ruhestand bin,
naja,
dann
das ist
will
ja noch ein bisschen
ich die langen Reisen machen, aber auch gerne eher dann wirklich lange und von Ort zu Ort. Wir sind überwiegend in Europa unterwegs, sehr, sehr gerne in Italien und Griechenland. Waren jetzt gerade im Sommer sind wir mit dem Auto über den Bodensee, dann über Ligurien in die Toskana und wieder zurück, sowas halt.
Und waren Sie schon mal auf anderen Kontinenten, frage ich jetzt
ja,
mal ganz doof.
Ja, ja.
Also Amerika, Afrika,
ich
Australien.
Ich habe Verwandte in San Francisco.
Oh, das ist ja, das sind gute Verwandte, denke ich.
Ja, ich hätte auch ein Austauschjahr machen können, aber ich war schon damals irgendwie so ein Stubenhocker. Und das war auch so eine aufregende Zeit. Da war man ja jeden Abend los und jedes Wochenende neu verliebt und so. Deshalb,
jedes Wochenende neu verliebt?
Ja, ist man doch in der Jugend, wenn man da...
Okay, ja, vielleicht. Sie sprechen ja jetzt schon von der Rente. Was würden Sie denn gerne noch lernen? Also ich sag mal so, die Rentenzeit ist ja häufig etwas, wo man sich schon mal was anderes noch vornimmt. Klavier lernen oder...
Ja, ist tatsächlich so. Ich würde sehr, sehr gerne Klavier lernen. Also ich möchte in jedem Fall noch mal ein... ich kann sehr gut Blockflöte spielen. Mhm. Aber ich würde gerne noch mal entweder Klavier oder Saxophon lernen. Und ich würde da, also ich würde auch sehr gerne in einem Chor singen. Wenn ich Zeit hätte, würde ich vielleicht mal danach gucken, in einem Chor zu singen. Das finde ich sehr erfüllend und sehr entspannend. Ich pfeife und singe auch den ganzen Tag.
Ist das so? Also nicht nur unter der Dusche, sondern auch, alleine sind, singen Sie dann oder sind dann auch mal Leute dabei?
Ich singe irgendwie eher in meinem Kopf. Ich singe nicht laut, aber ich singe ständig in meinem Kopf. Ich habe auch immer einen Ohrwurm, immer. Ist ganz schlimm.
Was schwirrt denn jetzt gerade in Ihrem Kopf rum?
Jetzt bin ich zu konzentriert. Also immer stimmt nicht ganz. Jetzt bin ich zu fokussiert. Aber eigentlich immer das letzte Lied, das ich im Radio gehört habe, ist dann für Stunden in meinem Kopf. Und das Pfeifen nervt auch alle in meinem Umfeld. Die nennen mich alle Ilse Werner.
Ilse Werner, okay. Worüber können Sie denn lachen, wenn die anderen schon nichts zu lachen haben mit Ihnen, sondern nur zu singen? Aber
wieso sollten die anderen nichts mit mir zu lachen haben?
Weil Sie gerade gesagt haben, dass Sie genervt sind von Ihnen.
Oh, ich kann über
sollte
alles
nur
mögliche.
Die Brücke sein dazu.
Ich bin grundsätzlich ein sehr fröhlicher Mensch und bei mir ist das Wasserglas auch eigentlich immer halb voll und nicht halb leer.
Ja.
Ich kann über alles Mögliche lachen.
Gibt es so Komikerinnen oder Komiker, wo Sie sagen, ja, da bleibe ich jetzt dran, wenn die im Fernsehen erscheinen? Keine Ahnung, Glorio, Harpe Kerkeling, was trifft so Ihren Humor?
Ja, Harpe Kerkeling finde ich super. Es ist ganz viel, ehrlich gesagt. Glorio, da streiten wir uns so ein bisschen drüber, das liegt eher bei meinem Mann.
Ja.
Damit werde ich immer wärmer, aber tatsächlich gucken wir nicht mehr so viel Fernsehen. Deshalb, ich bin da gar nicht auf dem Laufenden, das ist so eins der Opfer.
Wenn Sie in den Urlaub fahren nach Italien, nehmen Sie dann Rezepte immer mit? Sprich, wenn Sie keinen Fisch mögen, was kochen Sie am liebsten?
Also ich nehme keine Rezepte in den Urlaub mit.
Nein, umgekehrt, aus dem Urlaub hier mit hoch.
Ja, natürlich. Also italienisch.
Also die andere Idee wäre auch lustig.
Ja,
so Leute, ich zeige euch jetzt mal, wie man Lapskaus macht hier in Neapel.
Nein, wir kochen viel italienisch. Wir haben jetzt gerade in der Toskana nochmal sowas. Da gibt es so eine andere Art von Knoblauch, der nicht ganz so scharf, nicht ganz so streng ist und das mit Burrata und mehr kommt eigentlich kaum drauf, also ein bisschen Tomate noch, also ganz einfache toskanische Küche ist lecker, aber ich kann auch sehr gute deutsche Küche, also ich kann Rouladen, kann ich richtig gut, ich kann ein gutes Rostbeef machen, also ein Gulasch, sowas kann ich alles.
Schön, kriegen wir alle gleich Hunger. Wann waren Sie das letzte Mal auf einem Konzert?
Oh, ich wollte, das ist ein Wunderpunkt, wollte eigentlich zu Selig am 6. Dezember. Mhm. Das habe ich meinem Mann zum Nikolaus geschenkt. Dann musste der aber in den Untersuchungsausschuss und ich wurde krank. Und das Jahr davor hatten wir auch Karten für Selig. Da hatte ich Corona und dazwischen war ich, glaube ich, einmal bei Sarah Connor, aber weil ich eingeladen war.
Okay, also Konzerte eher so kleiner oder darf es auch mal so ein Stadion sein?
Sowohl als auch, ich gehe nicht viel.
Letztes Jahr wurde ja geprägt durch Taylor Swift zum Beispiel. Haben Sie sich da irgendwie von lenken lassen oder eher war es Ihnen egal?
Nee, da müsste ich auch viel schneller sein, was Karten angeht. Das ist so ein Problem. Aber also ich bin kein allzu großer Konzertgänger, aber wenn, dann bin ich da, also sowohl klein als auch groß.
Ja.
Und es ist auch so, finde ich, also ich bin jetzt kein Sarah Connor Fan, aber es war ein super Konzert. Es war ein toller Abend. Es hat richtig Spaß gemacht. Deshalb, ich finde, wenn man dann so live ist, dann macht das ja auch immer was mit einem.
Sehen denn die Theaterintendanten Sie auch manchmal in ihren Häusern oder eher weniger?
Das bleibt alles auf der Strecke. Ich wüsste nicht, wann ich das noch unterbringen soll.
War das denn vorher mal etwas, also ist das etwas, was Ihnen jetzt fehlt oder sagen Sie, ich habe jetzt auch als Entschuldigung, dass ich noch viel zu tun?
Nein, also ich war jetzt auch nie ein riesiger Theatergänger, aber ab und zu und es ergeben sich auch immer. Ich habe eine sehr kulturaffine Familie und dann ziehen die einen immer mit und dann geht man mit, aber ich habe da jetzt selber keine großen Schwerpunkte gesetzt. Aber das würde ich wieder machen, sobald ich Zeit habe.
Jetzt haben Sie gleich Zeit, denn wir sind schon auf der Finalstraße sozusagen. Ich habe nur noch zwei Fragen an Sie, die alle gestellt bekommen. Wo sehen Sie sich in 5 Jahren?
Na, ich hoffe, dass ich dann noch Senatorin bin. Ich habe jetzt gerade mal 2 Jahre bekommen und hoffe, dass ich noch jetzt mal eine volle Legislatur meine Ziele da verwirklichen kann.
Wo sehen Sie Hamburg in 5 Jahren?
Also ich hoffe wirklich, dass wir in 5 Jahren aus der Wohnungsbaukrise raus sind und da einfach wieder deutlich höhere Fertigstellungszahlen haben. Und ich hoffe natürlich, dass der HSV in der ersten Liga ist.
Ja, in den nächsten 5 Jahren wird das schon bestimmt der Fall sein. Liebe Karin Pein, vielen Dank, dass Sie uns diese eine Stunde geschenkt haben. Das hat mir sehr viel Freude bereitet. Und ich hoffe, dass wir alle auch vielleicht das eine oder andere Neue von Ihnen erfahren haben, vielleicht auch Sie selbst sogar, weil Sie vielleicht nochmal drüber nachgedacht haben. Herzlichen Dank und Ahoi.
Ahoi.
Das war Gute Leute.
Das Hamburg-Gespräch mit Lars Meyer.
Von der Gute-Leute-Fabrik, der Szene Hamburg und dem Zeit-Verlag.
Folgt dem Hamburg-Gespräch als Podcast auf allen bekannten Streaming-Plattformen.
Jeden zweiten Montag neu.